Ja, also wir sind im Johannesevangelium, Johannesevangelium Kapitel 3, und ich möchte erstmal den Text mit uns nochmal lesen, und ich lese heute einschließend bis Vers 17, und zwar angefangen von der Frage des Nikodemus und dann bis Vers 17, also von Vers 9, das ist die Frage des Nikodemus. Bis Vers 17. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Lass uns nochmal kurz stille werden. Lieber Vater, wir stehen hier vor wunderbaren Worten. Wir stehen hier vor einer hervorragenden Belehrung. Herr, und wir möchten in die Schuhe Nikodemus steigen. Wir möchten Zuhörer sein dessen, was du Nikodemus vermittelt hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns Gnade und Weisheit und Demut gibst, diese Belehrung von dir im vollen Maß zu fassen, zu ergreifen. O Herr, und wir danken dir dafür, dass wir diese Belehrung haben dürfen. Amen. Also, wir haben ja hier Nikodemus, einen Mann, der zu Jesus kommt, und Jesus antwortet hier schon auf die zweite Frage des Nikodemus. Also von Verse 1 bis 8 war die Frage, die erste Frage des Nikodemus. Und hier haben wir die zweite Frage. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Also, und hier in diesem Text sehen wir folgendes Parallel. Es ist eine Antwort Jesu auf diese Frage des Nikodemus. Wie kann das geschehen? Also, wir sehen drei Dinge hier in diesem Text, die parallel laufen. Und ich kann sie nicht einfach parallel wiedergeben. Es würde dann so sein, als würde ich einfach drei Gläser nehmen mit verschiedenen Farben und gleichzeitig reinschütten. Und sie laufen wirklich parallel. Sie gehören zusammen. Sie sind ineinander verwoben. Themen oder die Bereiche, wie Jesus antwortet. Ich möchte sie aber einzeln wiedergeben. Und letztes Mal hatte ich schon sind wir auf eins von diesen eingegangen. Und zwar die Antwort Jesu auf diese Frage sehen wir eingebettet in einem Tadel. Also wir sehen, dass Jesus, indem dass er Nikodemus auf diese Frage antwortet, dass er ihn tadelt. Und zwar nicht wenig. Wir sehen aber auch, dass Jesus ihn belehrt. Dass hier eine wirkliche Belehrung, ein Unterricht dieses Rabbis stattfindet. Und natürlich die Antwort selber. Also diese drei Dinge sehen wir in diesem Text wieder. Ich erinnere euch nur an den Tadel, den wir hier sehen. Also Nikodemus stellt die Frage und glaubt nicht, dass Jesus einfach nur das so sein lässt, auch wenn die Frage etwas offenbart, wofür der Mensch getadelt werden muss, dass Jesus ihm sagt, okay, super, so gut, dass du gefragt hast. Ihr Lieben, das ist oft vielleicht das Bild von Gott. Und ich muss sagen, ich habe das Profilbild gesehen von Jibba, also von Johann Funk, und ich dachte, jawohl, das trifft so gut. Leute denken sich etwas von Gott, aber Gott ist nicht so, wie Leute von ihm denken, sondern wie er sagt, dass er ist. Korrekt? So ungefähr, ne? Und ich dachte, genau das ist hier. Dieser Mann stellt eine Frage. Und man würde vielleicht denken, oh, Jesus wird ihn jetzt auf den Kopf streicheln. Super, guter Mann, du hast eine hervorragende Frage gestellt. Ich werde sie dir gut beantworten. Ja, das macht Jesus auch. Aber wenn im Leben eines Menschen etwas nicht stimmt, und hier wie bei Nikodemus, so erhält er auch einen Tadel. Und dieser Tadel war erstmal persönlich, sehr persönlich in Vers 10, dass er ihm sagt, wie? Du als Lehrer, als der Lehrer, verstehst das nicht. Zweitens, Jesus geht über Nikodemus hinaus und Jesus geht in dem nächsten Vers, in Vers 12, geht er über die ganzen Schriftgelehrten. Er nimmt alle mit ins Boot hinein und er sagt, Nikodemus, es besteht ein Unterschied zwischen uns und euch. Es gibt ein Wir und es gibt ein Ihr. Also eine klare Trennung. Nikodemus, wir sind nicht gleich. Ja? Wir sind zwar beide Lehrer, aber du musst verstehen, hier ist ein Riesenunterschied. Ich gehöre zu denen, die wissen, was sie sagen. Und ihr nicht. Das hast du gerade eben zugegeben. Jesus geht weiter. Und zwar, dass er sagt, und doch, obwohl wir zu der Gruppe gehören, die wissen, was wir sagen, und doch glaubt ihr nicht. Ja? Obwohl ihr eigentlich an das Wort Gottes glaubt, und doch glaubt ihr nicht. Das ist dieser Tadel. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Und wieder musste ich denken an Matthäus 23, wo Jesus dieses nochmal gestärkt hat. Nikodemus kommt ja eigentlich zu Jesus. Oberflächlich würde man sagen, er glaubt ja, er nimmt ja das an. Aber es ist äußerlich. Nikodemus, das ist einfach nur Fassade, was hier geschieht. Und genau das macht Jesus in Kapitel 23 Matthäus Evangelium deutlich. Ihr akzeptiert es von außen. Und zwar gibt er dort das Beispiel und sagt, ihr schmückt die Gräber der Propheten. Ihr gebt zu, dass es Propheten sind, Propheten waren. Und ihr schmückt ihre Gräber und sagt, wären wir zu der Zeit gewesen, wir hätten das nicht gemacht. Und Jesus sagt, hört zu, ihr akzeptiert sie als Propheten Gottes. Das ist äußerliche Fassade, aber ihr hört nicht auf sie. Und das ist hier dieser Tadel an Nikodemus. Und dann kommt der größte Tadel, den Jesus Nikodemus gibt. Und zwar in Vers 12. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von den irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Also der Tadel, die Spitze dieses Speers, die Spitze des Tadels, der Höhepunkt ist ihr Unglaube. Nikodemus, ihr seid in eurem Unglauben und ihr glaubt nicht. Wenn ich diesen Vers in einer anderen Übersetzung wiedergebe, so wird das vielleicht etwas noch deutlicher. Und zwar lautet es so, wenn ich euch die irdischen gesagt habe und ihr glaubt nicht, also das ist jetzt ziemlich wortwörtlich vom Griechischen einfach, wenn ich euch die irdischen gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie, wenn ich euch die himmlischen sage, werdet ihr glauben? Und so geht der Text jetzt weiter. Werdet ihr glauben, Vers 13, wenn ich die Herrlichkeit des Sohnes dir offenbaren werde? Werdet ihr glauben, Vers 14, wenn ich die Erniedrigung des Sohnes offenbaren werde? Werdet ihr glauben, Vers 15, wenn ich euch den Plan des Vaters mit dem Sohn offenbare? Werdet ihr glauben, Vers 16, wenn ich euch die Liebe des Vaters offenbaren werde, werdet ihr glauben? Und da bin ich letztes Mal stehen geblieben. Ich möchte heute hinzufügen, dass dieser Text 17 und weiter ist genau das gleiche Gespräch. Wenn ihr an die Absichten des Vaters mit dem Sohn, wenn ihr das erfährt, dass sie anders sind wie eure, werdet ihr glauben. Also dieser ganze Text konfrontiert Nikodemus und wirft und wirbelt Nikodemus auf und sagt: Nikodemus, ihr seid Menschen, die nicht glauben. Das ist das. Das ist das Größte, was da ist. Wisst ihr, dass Jesus hier eigentlich den Nikodemus zerschmettert hat? Buchstäblich schon in dem, wo er die Neugeburt erklärt hat. Und dass es nicht von ihm aus kommen kann, dass er Nikodemus so klein mit Hut gemacht hat. Und ich musste an die Worte denken aus dem Alten Testament, die Hiob gesagt hat: denn er, bezogen auf Gott, denn er, Gott, bereitet Schmerz und verbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. Sicherlich hat Hiob diese Erkenntnis durch den Heiligen Geist gesprochen, denn in 5. Buch Mose Kapitel 32 spricht Gott von sich aus genau diese Wahrheit. 32, 39, siehe nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand retten kann. Ihr Lieben, das ist Gott. Er schlägt und er heilt. Er tötet und macht lebendig. Und genau das sehen wir hier in dieser Unterhaltung von Nikodemus. Durch diesen Tadel, den er gibt. Er hat Nikodemus geschlagen, aber er heilt auch. Er hat getötet. Nicht Nikodemus, aber seine Vorstellungen, seine Ideen, seine Religiosität, was er hatte, hat Jesus hier zerschmettert, hat er getötet und hat auch geheilt. Und auf diese wunderbare, heilende Botschaft gehen wir jetzt ein. Ich möchte euch auf die Verse aufmerksam machen, die direkt, also diese zwischen 12 und 13. Hier kommt eine direkte Antwort. Ja, natürlich ist die Antwort durchgehend im ganzen Text, aber hier möchte ich kurz aufzeigen, die Antwort erstmal. Jesu auf die Frage, wie kann das geschehen? Diese Frage, wie kann das geschehen, bezieht sich nicht allein nur, wie werde ich neugeboren, sondern auf das Ganze, die ganze Antwort Jesu von Anfang bis Vers 8, wo Jesus erklärt hat über die Neugeburt. Darauf bezieht sich die Antwort. Wie geht das? Wie kann das geschehen? Und jetzt gibt Jesus eine Antwort in diesem Vers. Vielleicht habt ihr das nie als eine direkte Antwort gesehen. Aber schon angefangen mit Vers 12 sagt Jesus, ich lese es nochmal: wenn ich euch die irdischen gesagt habe und ihr glaubt nicht. Also wenn ich euch die Schrift verkündigt habe, das Alte Testament, das, was Gott offenbart hat, und ihr glaubt nicht. Den Text weiter, Vers 12. Wie, wenn ich euch die himmlischen sage, werdet ihr glauben? Also, ich werde euch neue Offenbarung geben. Nikodemus, glaubst du den Schriften? Nikodemus, glaubst du mir? Und jetzt weiter. Nikodemus, in Vers 13. Wirst du glauben, was ich dir jetzt sage, dass niemand in den Himmel aufgefahren ist, der nicht dort ist, der nicht dort zu Hause ist? Ich lese einen Vers nach Schlachter. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Nikodemus, niemand ist aus seiner eigenen Kraft, durch seine eigene Leistungen, Tugenden in den Himmel aufgestiegen. Nikodemus fragt, wie kann das Ganze geschehen? Und Jesus macht ihm nochmal deutlich, niemand, es gibt keinen einzigen, der in den Himmel aufgestiegen ist. Nikodemus, will ja in den Himmel. Er will das Himmelreich sehen. Und Jesus sagt ihm, Nikodemus, du kannst das Himmelreich nicht sehen. Und dann die Erklärung. Nikodemus, niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen. Niemand wird den Himmel sehen. Außer einem. Außer einem. Und das ist die Antwort des Nikodemus. Für den Nikodemus. Wie kann das geschehen? Jesus lenkt nochmal seinen Blick von Nikodemus weg, lenkt von der ganzen Geschichte weg und sagt, niemand ist da aufgestiegen, außer einem, Nikodemus. Das ist die Antwort auf die Frage, wie liegt in einer Person, in einer einzigsten Person. Und was Jesus Nikodemus hier lehrt, Nikodemus, verstehst du Stellvertretung? Verstehst du das? Glaubst du daran? Denn es gibt nur einen einzigen, der den Himmel gesehen hat, der in den Himmel eingestiegen ist. Und hier, deswegen sage ich, es ist diese Antwort, Jesus ist so verbunden im Tadel, in der tatsächlichen Antwort, die er gibt und auch in der Unterweisung. Hier ist auch Unterweisung, hier ist dermaßen göttliche Unterweisung, die Jesus Nikodemus verpasst. Und zwar stellt er ihn ja vor die Frage und sagt, Nikodemus, ich offenbare dir die Herrlichkeit des Sohnes. Nikodemus, nochmal zu Vers 12, ihr glaubt nicht an die irdische Offenbarung, also an die Offenbarung, die ihr bereits habt, von der ihr eigentlich behauptet, dass sie Gottes Wort ist. Jetzt gebe ich euch die himmlische Offenbarung. Und hier, ab Vers 13, kommt jetzt diese himmlische Offenbarung. Kommt jetzt das Neue, was Nikodemus noch nicht gehört hat, also nicht in dem Maße gehört hat. Und Jesus unterweist ihn jetzt in diesen himmlischen Dingen, von denen er im Vers 12 gesagt hat. Hier kommt es, eingebunden in die Antwort. Nikodemus, es geht als allererstes um die Herrlichkeit des Sohnes. Glaubst du an die Herrlichkeit des Sohnes? Worin sehen wir in diesem Vers 12 die Herrlichkeit des Sohnes? Worin sehen wir das? Als allererstes sehen wir es darin, in der Grammatik. Und zwar, wie Jesus das wiedergibt. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Jesus spricht hier in der Aktivform, und zwar aus eigener Kraft aufgestiegen. Nikodemus kannte vielleicht, was heißt vielleicht? Nikodemus kannte Henoch, er kannte Elia, Menschen, die direkt zum Himmel aufgestiegen sind. Und Nikodemus kannte auch die Grammatik, die Gott verwendet hat, wo Henoch hinaufgefahren ist. 1. Mose 5, Vers 24, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hat ihn hinaufgenommen. Das war passiv. Jesus spricht hier von aktiv. Jemand aus eigener Kraft, aus eigener Gerechtigkeit, aus eigener Herrlichkeit in den Himmel aufzusteigen. Was Nikodemus kannte, das war im Passiv, dass jemand hinaufgenommen wurde. 2. Könige 2, Vers 10 von Elia. Und er sprach, also hier spricht Elia zu Elisa, der ihn bittet um die zweifache Kraft, also der Wundertaten und so weiter, die zweifache Kraft von Elia. Vers 10, und er sprach, du hast etwas Schweres erbeten, wirst du mich sehen, wenn ich von dir hinweggenommen werde? Und so weiter. Ihr kennt die Geschichte weiter, dass wo sie zwei miteinander gingen, dass ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden sie trennt und Elia in diesem Sturmwind gen Himmel fährt. Auch das war passiv. Elia ist nicht aus eigener Kraft gen Himmel gefahren. Und das ist, was Jesus Nikodemus hier deutlich macht. Nikodemus, ich rede hier, ich offenbare dir hier Neues. Und zwar die Herrlichkeit. Glaubst du an die Herrlichkeit des Sohnes des Menschen? Und das ist das Nächste, den Titel, den Jesus hier verwendet für sich. ist das Nächste, ist die Hoheit, die Herrlichkeit, die er ihm offenbart durch diesen Titel. Und zwar kannte Nikodemus diesen Titel aus Daniel. Schlag mit mir auf, Daniel Kapitel 7, das kannte Nikodemus. Aber er kannte es nicht, er wusste es nicht, dass es hier um Jesus geht. 7, Vers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer. Hier ist aktiv, hier ist einer, der selber kommt, der selber handelt, der die Macht dazu hat, der die Macht besitzt. Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des Menschen und er kam zu dem, der alt an Tage ist, das ist ein Begriff für Gott, den Ewigen, der alt an Tage ist, und man brachte ihn vor ihn und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Also hier wird Jesus im Buch Daniel präsentiert als der König, als der Herr, als die Majestät, die auf den Wolken des Himmels kommt. Und genau das nimmt Jesus auch in Matthäus 24 und bezieht das, diese Offenbarung aus Daniel auf sich. Also dieser Sohn des Menschen ist ganz klar und deutlich ein Begriff auf diesen kommenden, also aus der Perspektive Daniels, kommenden König. Hört Matthäus 24, Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Genau das, was Daniel beschrieben hat. In großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist ein Titel für den Messias, für Jesus. Und deswegen die Frage an Nikodemus. Die Offenbarung vom Himmel, was Nikodemus nicht wusste, nicht kannte. Die Antwort, Nikodemus, dein Problem ist, du glaubst nicht. Glaubst du an die Herrlichkeit des Sohnes Gottes? Ich bin derjenige, der aufsteigen kann. Alleine. Ich habe die Kraft dazu. Und ich bin der Sohn des Menschen, derjenige aus Daniel. Und jetzt dieser letzte Zusatz, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wenn du eine Elberfelder Bibel vor dir liegen hast, so wirst du das nicht finden. Es ist ein Text, der in einigen Schriften, Handschriften nicht vorhanden ist, griechischen Handschriften. Und deswegen fügen ihn einige hinein und einige nicht. Ich würde sagen, wenn er nicht hineingehört, ändert er den Text nicht. Jesus macht seine Gottheit offenbar durch den Titel und auch durch die eigene Kraft des Aufstieges, dass er Gott ist. Und wenn er hineingehört, so stört er auch nicht, denn er bekräftigt nur noch das davor Gesagte. Und zwar, achtet auf die grammatische Form, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Wisst ihr, was das bedeutet? Dieser Sohn des Menschen offenbart sich, hat sich gerade eben offenbart. Ich bin derjenige aus Daniel. Ich rede mit dir, Nikodemus. Und er sagt, derjenige, der im Himmel ist, jetzt. Ich rede mit dir und ich bin jetzt im Himmel. Nikodemus, du hast es mit Gott zu tun. Ich bin Gott. Nikodemus, erkennst du, glaubst du an die Herrlichkeit Jesu? Das ist die Herausforderung an den Nikodemus und das ist die neue Offenbarung und auch die Antwort an Nikodemus. Nikodemus, es gibt keinen einzigen, der in den Himmel aufsteigen kann, als nur den einen, der Gott ist, der Sohn des Menschen ist. Er ist derjenige, der dorthin gehört. Er ist derjenige, der aufgestiegen ist. Einige versuchen, diesen Text aus dem Kontext herauszunehmen und versuchen zu widerlegen, dass Jesus Gott ist, indem, dass sie sagen, und niemand ist in den Himmel aufgestiegen, also dass Jesus schon mal davor unten war, dass er ein Mensch war und so weiter und so fort. Darauf möchte ich gar nicht eingehen, nur hinweisen, dass es völlig aus dem Kontext gerissen ist, was Jesus hier erklärt. Und hier geht es um das allererste, Nikodemus, glaubst du an die Herrlichkeit des Sohnes Gottes? Glaubst du daran? Jetzt muss ich mich hier kurz wiederfinden. Okay, ich lasse das. Also die Herrlichkeit Jesu, glaubst du an die Herrlichkeit Jesu? Das zweite, Vers 14. Vers 14. Geht es darum, Nikodemus, glaubst du an die Erniedrigung des Sohnes des Menschen? Ich lese den. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Also Jesus zeigt ihm die Herrlichkeit des Sohnes des Menschen und fragt ihn, ob er glaubt. Und das zweite, glaubst du an die Erniedrigung des Sohnes des Menschen? Das war hart zu schlucken. Das konnte Nikodemus auf keinen Fall verstehen. Nikodemus kannte zwar Jesaja 53, wo es hieß, also ihr kennt ja das ganze Kapitel über die Leiden des Christus, aber Nikodemus konnte niemals wissen und verstehen, dass diese Leiden des Christus wirklich auf den Messias sich beziehen. Denn ihre Vorstellung vom Messias war und ist bis heute geblieben, er ist der König, der herrschen wird, der die Feinde vertreibt. Aber einen leidenden Messias? Nee, das kannte er nicht. Und ich glaube, dass Jesaja 53 nicht ohne Grund anfängt mit der Frage, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer hat der Offenbarung geglaubt? Wer glaubt daran, dass hier um den Messias geht? Das andere ist, Jesus spricht hier, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Er spricht davon, dass der Menschensohn an das Holz geheftet wird, dass er gekreuzigt wird. Darüber kannte Nikodemus auch die Offenbarung Gottes, aber von einer anderen Seite, und zwar sondern 5. Mose 21, Vers 23. Denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wird. Das ist, was Nikodemus kannte. Und jetzt sagt Jesus ihm, dieser Menschensohn wird gehängt werden, also aufgehängt, gekreuzigt werden ans Holz. Gott hat gesagt, derjenige ist verflucht. Wie passt das zusammen? Das war auch für die Jünger schwer zu schlucken. Denkt ihr nur, wo Jesus ihnen den Tod offenbart, dass er leiden muss, wie Petrus reagierte, wo er Jesus beiseite gezogen hat und gesagt hat, nee, das widerfahre dir nur nicht, das kann nicht sein. Oder auch in Markus Kapitel 9, Vers 31, Jesus sagt ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er am dritten Tage auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Auch die Jünger verstanden das nicht. Wie viel weniger dieser Nikodemus. Und wisst ihr, mit dieser Antwort, die Jesus Nikodemus gibt, also die Herrlichkeit des Menschen Sohnes und die Erniedrigung des Menschensohnes und die Antwort Nikodemus, du fragst, wie kann das geschehen? Durch Stellvertretung dieser Herrlichkeit, durch Stellvertretung dieser Herrlichkeit des Sohnes Gottes, der herabgestiegen ist und der aufgestiegen ist, ein jeder, der glaubt, der stellvertretend mit Christus hochfahren wird, an Christus, in Christus hochfahren wird, derjenige, Nikodemus, der stellvertretend, der stirbt. Es geht um die Antwort, wie kann das geschehen? Hier ist die Antwort, Nikodemus, in dem Menschensohn, der erhöht wird, der gekreuzigt wird. Was Jesus hier macht, ist genau das, was die Reformatoren vor 500 Jahren klargestellt haben, solis Solus, ja, das verwechsel ich immer, Solus Christus, Soli Gratia und Sola Fide. Ja, es ist Christus allein, durch Christus allein, es ist durch Gnade allein und es ist aus Glauben allein. Das ist die Lehre, was Jesus hier bringt. Ihr Lieben, das ist wichtig. Glaube allein, Christus allein. Das ist nämlich der Unterschied zu all den anderen Religionen, die wir haben. Jesus verkündigt und unterstreicht hier, es gibt nur eine einzigste Möglichkeit. Es ist nur ein einzigster in den Himmel gestiegen. Allein, allein. Und es ist durch Gnade allein, Christus allein und aus Glauben allein. Warum ist es so wichtig? Diese Lehre Glaube allein. Es gibt so viele Kriege, die gegen diese Lehre kämpfen, die Jesus hier wiedergibt. Und ich möchte zwei nennen, zwei große Kriege, die diese Lehre Glaube allein, Christus allein, Gnade allein, diese zwei Kriege, die geführt werden gegen diese Lehre. Und zwar der erste Krieg, der geführt wird und wo diese Lehre den Krieg führen muss auf zwei sozusagen two battlefields, zwei Schlachtfelder. Das erste Schlachtfeld ist aus Judas 1, Vers 4, also beschrieben mit diesem Vers, Judas 1, Vers 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Der Kampf Glaube allein geht als allererstes gegen die Leute, die sagen, ja, Glaube allein. Und sie trennen Rechtfertigung, die hier geschieht, mit Heiligung. Dieser Kampf geht gegen die Leute, die einen Unterschied machen zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Zwischen dem, dass Gott Menschen gerecht spricht, tadellos spricht und dass sie tadellos leben und wandeln. Das sind zwei Dinge, die nicht getrennt werden dürfen. Und das ist der Kampf, wo diese Lehre Glaube allein zu führen hat. Ich spreche von Lehre. Ich denke, oder ich hoffe, es stört euch nicht. Denn was Jesus hier macht, er unterrichtet, er lehrt das. Und das ist wichtig zu wissen. Also Menschen, die die Herrschaft Jesu von seinem Errettetsein trennen. Ja, die sagen, du kannst errettet sein, aber dein Leben muss nicht notwendigerweise verwandelt sein. Du stehst nicht so unter der Herrschaft Christi. Ich danke Gott, dass das einerseits noch nicht so groß vertreten ist und auf der anderen Seite doch riesig vertreten ist, dass Menschen, die rettende Person von der heiligenden Person Christi trennen. Ja, also, ich erkläre es anders, danke. Ja, also, es gibt einen Begriff, Lordship Salvation. Also, das sind Leute, die sagen, nee, du musst Christus nicht als deinen Herrn annehmen. Das reicht, dass du ihn als deinen Retter annimmst. So etwas gibt es nicht. Er ist Retter und genauso wie er Retter ist, so ist er Herr. Ja? Und man unterwirft sich seiner Rettung. Also das ist der erste Kampf, die diese Lehre Glaube allein zu führen hat gegen diese Menschen, die Rechtfertigung von der Heiligung trennen. Biblisch ist es untrennbar. Das zweite ist, und das ist sehr, sehr bekannt, und sehr vertreten, und zwar von Religionen, von Menschen, die den Glauben vorgeben, dass sie es haben, und zwar Glaube und Werke. Das ist das zweite Kampffeld, Glaube allein. Diese Leute sagen, nein, Glaube ja, aber nicht Glaube allein. Das allein wird rausgestrichen. Und das ist das, wofür die Reformatoren gekämpft haben. Das ist, wo Martin Luther gesagt hat, die Glaubenslehre, die Lehre der Rechtfertigung fällt, oder besser gesagt, die ganze Kirche oder die Gemeinde fällt oder steht auf dieser Frage: Rechtfertigung durch Glauben allein, durch Christus allein, durch Gnade allein. Also dieses Wörtchen allein wurde entweder rausgenommen und von den Reformatoren hineingefügt. Das ist die Gruppe, nicht wie die ersten, die Rechtfertigung von der Heiligung trennen. Das ist die Gruppe, die die Rechtfertigung zu einem Prozess macht, dass du durch dein Leben, durch deine Taten, durch deine Wohltaten, durch deine Errungenschaften, durch dein gutes Tun, dass du zur Rechtfertigung hinzutust und dass es mit dem Glauben zusammengeht. Glaube plus Werke. Das ist der Kampf, den diese Lehre, was Jesus hier bringt, zu kämpfen hat, gegen diese zwei Parteien. Das eine, einfach Leute, die es ausnutzen und gottlos leben wollen, und die anderen, die dieses allein rausstreichen. Ihr werdet sehen, wie wichtig das ist für Gott. Ihr werdet sehen, wie wichtig es ist, hier in der Lehre, die Jesus Nikodemus versucht beizubringen. Schon von der Wiedergeburt angefangen, bis hierhin, wo es um den Glauben geht, dass Jesus das unterstreicht: Glaube allein, Christus allein, Gnade allein. Kommt mit mir zum Galaterbrief. Hier sehen wir, wie krass die Aposteln das verfochten haben, wie deutlich sie es versucht haben zu machen. Und dass auf dieser Lehre, wenn es um diese Lehre geht, alles geteilt wird und geteilt werden muss. Ja? Wenn Leute sagen, Lehre teilt, wir wollen keine Lehre, weniger Lehre. Ja, Lehre teilt. Und wie? Hört euch das an. Galater 1 von Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir, also nochmal kommen, wenn wir oder ein Engel, stellt euch das vor, ein Engel, nicht vom Teufel, ein Engel vom Himmel, euch etwas anders als Evangelium verkündigen würde als das, was wir euch verkündigt haben, der, selbst der Engel vom Himmel, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas anders als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Er ruft die Galater auf und sagt: Warum sage ich das? Warum spreche ich so harte Worte aus? Warum sage ich, dass wenn jemand ein anderes Evangelium bringt, der sei verflucht? Und wisst ihr was? Bei den Galatern war genau dieses Problem. Da war Glaube, sie haben den Glauben nicht verleugnet. Sie haben Christus als Rechtfertigung nicht verleugnet. Sie haben nur gesagt: Jesus, Glaube, ohne Glaube geht's nicht. Ja, aber hier muss noch etwas: Glaube plus. Hört, wie Paulus es im zweiten Kapitel sagt, Vers 16. Hier konfrontiert er den anderen Apostel, den Apostel Petrus, und sagt zu ihm: Doch, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Es geschieht dann, wenn der Mensch gläubig geworden ist an Jesus Christus, dass er gerechtfertigt wird, punktuell, in dem Augenblick. Es ist kein Prozess. Es ist kein Prozess, dass du Glauben besitzt und dann durch deine Werke fortlaufend irgendwann gerecht wirst und Gott dich annimmt, sondern hier geht es um die Stellvertretung, hier geht es um die Lehre, Glaube allein rechtfertigt. Woher hat Paulus das? Hat er vielleicht etwas missverstanden? Hat er vielleicht Jesus missverstanden, das Evangelium missverstanden, dass er hier selbst den Petrus angreift? Petrus war ja auch ein Apostel. Wisst ihr, hier aus diesem Text, den wir uns vor uns liegen haben, Johannes 3, davon hat er das. Und aus zahlreichen anderen Stellen, wo Jesus die Rechtfertigung praktiziert und gelehrt hat. Als Beispiel, wo er es praktiziert hat, seht Lukas 23, der Schächer am Kreuz, also der Verbrecher, der mit ihm am Kreuz hängt. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Mann, er hat sein Vertrauen auf Christus gesetzt. Dieser Mann hat in Christus den König gesehen. Und zu diesem Mann augenblicklich, nicht durch einen Prozess der Rechtfertigung, sondern durch Glauben, verkündigt Jesus: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für eine Freude für diesen Verbrecher. Er hätte auch gar keine Zeit, sich taufen zu lassen, für jemanden etwas Gutes zu tun, die Sachen gut zu machen, die er angestellt hat, vielleicht in Morden, die er verwickelt war, das irgendwie zu klären. Leute, hier ist eine Rechtfertigung. Gott spricht ihn gerecht. Instantly. Also augenblicklich. Gott, Jesus nimmt die Schuld dieses Verbrechers. Jesus nimmt sie auf sich und gibt seine Gerechtigkeit diesem Mann und leidet die gerechte Strafe dieses Verbrechers und beschenkt ihm mit der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wisst ihr, das ist, was Jesus praktiziert und gelebt hat. Und das ist auch, was Jesus gelehrt hat. Wenn ihr zum Lukas-Evangelium Kapitel 18 geht, da gibt Jesus ein Beispiel. Da sind zwei Männer, die zum Tempel gehen. Und der eine ist ein gerechter Mann, also gerechter Mann von der menschlichen Sicht. Und der eine ist ein Zöllner, ein sündiger Mann aus der Sicht der Menschen. Von Vers 9. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Männer hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und hier haben wir den Pharisäer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Ist etwas verkehrt an diesem Mann, dass er Gott dankbar ist dafür, dass er nicht ein Verbrecher ist, nicht ein Sünder ist? Er kommt so, er dankt Gott dafür. Er anerkennt, dass es irgendwo mit Gott zu tun hat. Denn er dankt Gott dafür, dass er so ist und dass er den Zehnten gibt. Wisst ihr, dieser Mann, der hier Gott dankt und der sich so gerecht sieht, er hat vergessen, Matthäus Kapitel 5, wo Jesus über die Gerechtigkeit spricht, die man haben muss. Und da spricht er genau von diesen Pharisäern. Der Pharisäer hatte schon vieles geleistet und hat eine ganze Liste gehabt, was er hat. Aber hört, was Jesus sagt, Matthäus 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich des Himmels eingehen. Wenn jemand von uns oder jemand, den ihr kennt, sagt, er ist gerecht, dann liest ihm etwas von den Pharisäern, fragt ihn, ob er auch zweimal in der Woche fastet, so wie die Pharisäer es gemacht haben, dass, ob er auch von allem, was er besitzt, den Zehnten gibt und Almosen für die Armen und so weiter und so fort. Und dann sagt Jesus, hört mal zu, wenn du diese Gerechtigkeit erreicht hast, die der Pharisäer hat, und wenn sie nicht weit darüber hinausgeht, so wirst du niemals das Reich sehen. Und im gleichen Kapitel, Kapitel 5, Vers 48, sagt Gott, wie weit diese Gerechtigkeit sein muss. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab, den Jesus ansetzt. Und jetzt hört die Geschichte weiter. Hier ist der Pharisäer. Hier ist, was Jesus über seine Gerechtigkeit sagt. Und hier ist der Zöllner. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu heben, sondern schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und was sagt Jesus? Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Momente mal, Jesus, du hast hier was verwechselt. Ja? Der eine lebt ein gerechtes Leben, der eine ist ein Schurke, hat Leute betrogen, ist ein Sünder. Und du sagst, dieser ist gerecht. Hier lehrt Jesus die Stellvertretung, die Rechtfertigung durch Glauben allein. Dieser Mann hatte nichts geleistet, außer Verbrechen. Aber er kommt zu Gott und er glaubt. Er setzt sein Vertrauen auf Gott. Und Jesus sagt, hier drin liegt die Gerechtigkeit. Die Rechtfertigung ist aus Glauben allein. Und wir haben viele andere Bilder, wo wir sehen, dass Jesus genau das gelehrt hat. Die Rechtfertigung durch Glauben allein. Ihr Lieben, ich will, dass ihr euch das einprägt. Es ist ein Riesenunterschied, dieses einzigste Wort allein. Viele Leute glauben und vertreten das, alle Religionen vertreten das, dass man an irgendetwas glaubt, auch sogar die Landeskirche, warum es eine Reformation geben musste, sie vertritt auch Glauben, dass Glauben notwendig ist, aber nicht allein, sondern Glaube plus. Und so haben wir viele Menschen, die diesen Unterschied machen. Es ist so ein winziger Unterschied und doch ein gravierender, dass Paulus sagt, Leute, das ist ein anderes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium, was ich euch verkündigt habe. Und das steht unter dem Fluch Gottes, selbst wenn es von einem Engel kommen würde. Und jetzt möchte ich euch wieder zurückführen zu der Aussage Jesu. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ein fantastisches Beispiel, was Jesus hier nennt. Ein gigantisches. Wenn ihr die Geschichte kennt, was damals geschehen ist, im vierten Buch Mose, Kapitel 21, wo Mose diese Schlange erhöht hat, so sehen wir genau dieses Bild der Rechtfertigung des Geschenkes des Lebens aus Glauben allein. Ihr wisst, dass das Volk gemurrt hat. Das war nicht das erste Mal. Sie murrten über Gottes Wege, 4. Mose 21. Sie sind unzufrieden. Sie murren sogar über die Speise, über das Brot und sagen, das steckt uns zum Hals hinaus, dieses Brot. Und Gott gibt als Strafe, schickt er Schlangen. Schlangen, die sie beißen, mit tödlichem Gift. Und viele fallen in der Wüste durch diesen Stich der Schlange. Und Mose betet zu Gott. Und Gott sagt, okay, ich gebe euch eine Erlösung. Ich gebe euch eine Erlösung vom Tod. Und genau das ist das fantastische Bild. Er sagt zu ihm, richte eine Schlange auf. Und ein jeder, der auf sie sieht, der gebissen wurde, der diesen tödlichen Biss in sich hat, jeder, der auf ihn sieht, wird leben. Das war das Evangelium im Alten Testament. das Jesus hier nimmt, Nikodemus, du hast gefragt, wie soll das geschehen? Ich gebe dir die Antwort. Die Antwort ist, sehe auf Jesus. Die Antwort ist, glaube an den herrlichen Christus. Glaube an ihn und glaube an den erniedrigten Christus. Auf Jesus sehen, das ist die Antwort auf die Frage des Nikodemus. Wie kann das geschehen? Einzig und allein durch Christus allein, durch Gnade allein und durch Glauben allein. Lasst es ihn preisen dafür.